Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, für die, die letzte Woche hier waren oder vielleicht auch nochmal die in die Predigt reingehört haben, das ist ein Bild heute, was wir gehört haben, das sehr ähnlich ist und ja eigentlich noch trostloser als an diesem kleinen Bachtal Krit, da wo die Raben waren. Denn da gab es ja immerhin noch ein kleines Bachrinnsal, was da vorbei floss, was dann hinterher auch aufgehört hat zu fließen. Aber diese Szene hier in der Wüste, die hat nochmal so ein ganz anderes Kaliber. Nicht nur von der Größe. Also die Wüste Negev, wo der Elia jetzt gelandet ist, das ist das größte Wüstengebiet in Israel. Sondern auch in dem Elia selbst, in seiner Seele, wo sich die Wüste breit gemacht hat. Und zwar nochmal in ganz anderer Weise als ja, vorher, ein Kapitel vorher. Als wir ja ihn hier antreffen, diesen großen Gottesmann, den starken Helden vom Karmel, ja, da ist das nicht mehr so als wirklich ein Häuflein Elend unter so einem halb verdorrten Ginsterstrauch. Heute würden wir sagen, ausgebrannt, nichts geht mehr. Alles umsonst. Und obwohl er doch so gebrannt hatte, ich habe das kurz eben ja noch erwähnt, er hat gebrannt und war so erfolgreich, dachte er zumindest. Wenn ein Mensch sowas erlebt, und das ist heute nicht, oft nicht anders, wenn so etwas passiert, dass jemand so auf einmal wie so ein Kartenhaus zusammenklappt, dann ist das oft so, dass es die Vorgeschichte gar nicht erahnen ließ. Zumindest nach außen lief es so gut. Und unter der Oberfläche manchmal ist es so, dass ja schon längst etwas nicht mehr stimmt. Aber wie ist das so oft? Die Rädchen, die drehen sich weiter. Und Menschen haben gar nicht so die Zeit und die Ruhe, nochmal genau hinzuschauen. Und auf einmal macht es Klack. Und dann braucht es manchmal einen bestimmten Auslöser, der einem Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Hier ist es die Reaktion der Königin Isebel. Die sagt, morgen bist du dran. So wie die Baalspriester, die du in deinem religiösen Wahn erschlagen hast. Und dass sie nach ihm fahndete und dass sie hinter ihm her war, das war ja für ihn nichts Neues. Aber jetzt wird dem Elia hier schlagartig klar, innenpolitisch hat sich nichts verändert. Auch nach diesem beeindruckenden Auftritt Gottes am Karmel, oder sollte man vielleicht eher sagen, Auftritt des Elia, da kommen wir nächste Woche nochmal zu. Da hat sich nämlich etwas verschoben. Aber die Schaltstellen der religiösen Macht, die sind nur noch härter geworden. Und der Elia, der so dreingeschlagen hatte, der zieht eine nüchterne Bilanz und sagt, auch ich kann diesen Virus des Götzendienstes, der sich hier seit Jahrzehnten breit macht in Israel, nicht aufrechterhalten und nicht mehr aufhalten. Nicht mehr aufhalten. Und ja, wenn ich das so lese, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging oder geht mit solchen Geschichten, die ja überhaupt nicht zu so einem schönen Sommer- oder Herbst-Sommertag passen. Ich bin so froh, dass solche Geschichten in der Bibel stehen und dankbar. Und dass das alles nicht so dezent herausgefiltert wird, weil das etwas zu dem Glauben an Gott, zu dem Weg mit Gott nicht passt, einem Leben mit Gott. Im Gegenteil, es geht um Wüstenzeiten, die auch einen Platz einnehmen. Da haben wir letzte Woche schon darauf hingewiesen, die dazugehören und die wir nicht einfach wegschieben können. Und auch wenn sich das jetzt so natürlich anhört, wir haben es oft nicht verinnerlicht. Und wenn es da ist, fällt es schwer. Aber sie gehören dazu, zu unserer persönlichen Geschichte. Und hier bei dem Elia können wir uns ernst genommen und verstanden wissen. Und das, was ich da lese, das ist manchmal auch Teil unserer eigenen Geschichte. Eine Wüstenzeit, eine Zeit der Krise, die kann so ganz unterschiedliche Gesichter haben. Ja, und wahrscheinlich können viele von uns auch so ihre eigenen Konturen da eintragen. Ich denke an Momente, wo die Sorge und wo die Angst eine solche Macht gewinnen können, dass sie sich auftürmen wie zu einer hohen Mauer und dass unser Blick komplett dadurch verstellt ist und die Müdigkeit auf jeden nächsten Schritt legt. Ja, oder auch das, wenn der Zweifel an Gott zu nagen beginnt, weil ich das, was ich einmal geglaubt habe, so langsam im Sand versickert und die Antworten von gestern nicht mehr zählen. Wenn Geschenke, die Gott gemacht hat, wenn die auf einmal wie verstaubt sind, weil sie schon wieder so lange her sind, zumindest in unserer Wahrnehmung. Und das sind auf einmal Zeiten, wo ich zwischen dem, was ich von Gott weiß, von seiner Größe und von seinem Handeln und von dem, was ich erlebe, wo sich da so eine Kluft auftut. Gott, warum meldest du dich nicht? Lohnt sich das noch, an deinen Verheißungen, an deinem Ziel festzuhalten? Ja, und ich möchte mich einen Moment lang neben den Elia setzen und sehen, was hier passiert, unter diesem Ginsterstrauch auf dem steinigen Boden. Das Erste, was ich wahrnehme, und das ist auch etwas sehr Ernstes, aber es ist für mich auch sehr befreiend geworden. Ich höre Elia zunächst mal nur klagen. Es ist genug. Zu Deutsch, ich habe die Nase voll. Ich bin also auch nicht besser als meine Väter. Und dann habe ich wohl genauso versagt wie meine Vorbilder. Mose, Samuel, David. Und dann ist es mir genauso wenig gelungen, dein Volk für dich zu gewinnen. Und was habe ich gehofft und gepredigt und gebangt jahrelang? Und wenn die große Veränderung eintreten soll, dann doch wohl jetzt. Man möchte fast ergänzen, durch meine Aktion auf dem Karmel. Herr, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Lass mich sterben. Jetzt können wir fragen, passt das so zu einem starken, gläubigen Gottesmann? Hat Gott nicht immer recht? Wenn das immer so einfach wäre. Und wir merken bei dem Elia, da ist jetzt einfach nur diese andere Seite dran, dass er Gott die Brocken vor die Füße wirft. Weil er weiß, und das ist der Grund, warum er das tun kann, Gott ist einer, vor dem ich mit all dem ehrlich sein darf. Und da gehören Ärger und Enttäuschung mit dazu, auch über Gott selbst, weil er mich in allem kennt. Und diesen Psalm, den wir eben gesprochen haben zusammen, nehmen Sie sich den einfach mal gerade in solchen Zeiten nochmal bewusst und lesen das. Psalm 139. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will, dass du mich so genau kennst. Unbegreiflich ist das. Und würde ich mir wünschen, völlige Dunkelheit sollte mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Wenn ich so Gott sehe und wenn ich glauben kann, dass er so in mich hineinschaut, dann darf ich ihm das auch alles zumuten. Das ist die Botschaft des Psalms. Gott hält mich aus mit allem, was mich ausmacht, mit meinen Abgründen und Dunkelheiten. Und bei dem Elia hier gibt ihm das eine ganz große Freiheit mitten in dieser Krise, ohne dass sich Gott beleidigt von ihm abwendet. Wenn es um eine echte, belastbare Beziehung geht, dann gehört es auch dazu, ehrlich mit Gott zu ringen. Nicht für jede Krise kann ich mich gleich selbst verantwortlich machen. Und nicht anders auch in einer guten Freundschaft. So ist es mit Gott. Gott möchte, dass die Beziehungen all das aufnehmen kann. Alle Gefühle, Emotionen, auch das, wofür wir uns meinen, uns schämen zu müssen. Ich glaube, dass dieser Gedanke gegenüber Gott uns oft schwer fällt. Wenn wir enttäuscht sind, oft ist es so, dass dann gar nichts mehr kommt, dass das Gespräch abbricht. Aber es kostet mich ja viel Energie, all diese Gefühle bei mir zu tragen und bei mir zu erhalten. Es ist was anderes als das Jammern. Im Grunde, das Jammern kreist nur um sich selbst. Es ist das Klagen. Und in der Bibel ist die Klage immer die bewusste Anrede an Gott. Es findet seine Adresse bei Gott. Und ich denke an diese ganz anderen Arten der Psalmen, die Klagepsalmen. Und wenn ich das lese, dann merke ich, die sind kein Ausrutscher. Die stehen im Wort Gottes an einem ganz wichtigen Platz. Und hier kann ich mich auch mit ganz ungeistlichen Gefühlen einfinden und eine ungewöhnliche Gemeinschaft mit diesen Betern erfahren. Und oft beginnt hier schon ein Weg auch zu einer inneren Heilung, indem ich diese Gefühle versuche in Worte zu fassen, all das greifbar mache, verliert es etwas von dieser verschwommenen, bedrohlichen Macht. Und ich darf bei der Klage auch zunächst stehen bleiben, solange es nötig ist. Wenn man so einen Psalm sich mal so durchliest, so einen Klagepsalm, ich weiß nicht, wie lange der Beter gebraucht hat, vom Anfang bis zum Ende, wo oft dann das Lob steht. Es war wahrscheinlich ein sehr langer Weg. Wer vor Gott klagen kann, nur klagen kann, der bleibt im Gespräch mit ihm und er bricht den Kontakt nicht ab. Mir fällt aber noch etwas Zweites auf. Elia, der hat hier die Flucht angetreten. Verständlich, natürlich. Zunächst einmal weg von dieser unmittelbaren Bedrohung, weg von seinen Intimfeinden Ahab und Jezebel, weg in die Wüste. Und für Elia ist das jetzt eine lebenswichtige Auszeit, wenn er nicht von der Übermacht der Probleme überrannt werden will. Ich glaube, gerade dann, wenn es immer enger wird, bekommen solche Fluchtorte eine ganz wichtige Bedeutung. Die sehen so ganz anders aus, so unterschiedlich wie auch unsere Persönlichkeiten sind. Bei manchem ist es vielleicht so, dass die Bettdecke der Fluchtort ist, die man so ganz tief über einen sich ziehen kann. Ich will nicht sagen, dass jeder Mittagsschlaf jetzt schon gleich ein Krisenschlaf ist, aber ich kann mich sehr gut erinnern, gerade auch in der Zeit in der Oberstufe, wo der Druck immer größer wurde. Ich bin oft mittags nach Hause gekommen und ich habe mich anderthalb Stunden einfach ins Bett gehauen. Und in diesem Moment ganz, ganz weit weg zu sein von dem, was immer näher gerückt ist. Ja, Fluchtorte oder genau andersrum. Andere krempeln die Ärmel hoch, stürzen sich in die Arbeit. Manchem hilft das, den Frust erstmal zu vergessen. Oder einfach auch ein paar Tage weit weg an einen anderen Ort. Kennen Sie Ihre Fluchtpunkte, wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt? Ich weiß, Sie denken, das kann man doch nicht einfach machen. Ich glaube, Gott gönnt uns solche Auszeiten. Er gönnt uns diese Fluchtorte. Auch das ist ein Zeichen seiner Freiheit, die er uns gibt. Und ich merke selbst, wie mir diese Art Rückzug, Stille und Einsamkeit immer wieder sehr gut tut. Nicht nur in Zeiten der Krise. Ich habe das Haus der Stille sehr schätzen gelernt. Das Refugium, ein Apartment mit einer kleinen Küche, wo man sich selbst versorgen kann, mit wunderbaren Räumen. Orte, ja, wo es uns auch Jesus selbst vorgelebt hat. An verschiedenen Stellen wird berichtet, wie er sich an einen ruhigen Ort zurückgezogen hat, um mit seinem Vater zu sprechen, sich neu auszurichten oder auch zu trauern und den Schmerz zu verarbeiten als sein Verwandter, Johannes der Täufer, als er hingerichtet worden ist. Diese Sendepausen in den Krisenzeiten, die haben eine wichtige Bedeutung, wenn dieser Fluchtort nicht zum ständigen Wohnsitz wird. Aus diesem Abstand heraus löst sich das große Knäuel nicht einfach auf, aber man kann manche verworrenen Fäden nochmal ohne Panik in den Blick nehmen. Und dass der Elia hier in der Wüste landet, das macht ja das Reden Gottes auch erst möglich. Es gibt aber neben der Zuflucht an einen Ort auch eine gefährliche Flucht. Und das ist die Flucht aus der Gemeinschaft. Und das fällt schon vorher auf, wenn man sich diese Elia-Geschichten einmal genau anguckt. Der Elia, der ist ein ziemlicher Einzelkämpfer. Da gibt es eine kleine Prophetengruppe zum Beispiel, die noch Gott treu ist, aber da scheint es kaum Kontakt zu geben. Und wenn man sich das anschaut, wie der am Berg Karmel ganz alleine da steht und diesen Kampf aufnimmt. Zwischendurch, ja, geht er seinen Weg für sich. Und das zeigt sich in dieser Szene nochmal deutlicher. Das ist nur ein Nebensatz. Haben Sie gehört? Er hat seinen besten Freund und Mitarbeiter, so lese ich das jemanden, der ihm in all den Erfahrungen der letzten Tage zur Seite gestanden hat, zurückgelassen. Er verzichtet auf den wichtigen persönlichen Austausch, auf das gegenseitige Tragen und Ertragen. Das wäre jetzt so nötig. Warum? Vielleicht schämt sich Elia, dass sich bei ihm als dem großen Vorbild solche Abgründe auftun. Vielleicht hat er auch einfach keine Kraft mehr, seine Probleme jemanden auszubreiten. Einfach keine Kraft mehr. Ja, und hier merke ich, wie wir dem Elia auch ganz nah wieder sind. Manche kennen solche Gedanken. Ich will jetzt keinen sehen. Das mache ich mit mir ganz alleine aus. Und manchmal kann das ein Weg sein. Manchmal ist es aber auch so, wenn wir mit uns selbst auf Kriegsfuß stehen, dann sind wir einfach auch blockiert für die Begegnung mit anderen. Und hier beginnt auch eine riskante Gratwanderung. Und das lese ich aus dieser Geschichte. Wenn alle Kontakte abgebrochen sind, dann kann solch eine Krise sogar eine lebensbedrohliche Dimension bekommen. Zumindest bei dem Elia ist es hier so, ich will nicht mehr leben. Und diese Sehnsucht zu sterben, die erscheint hier wie eine direkte Konsequenz aus dieser selbstgewollten Einsamkeit. Ich will das nicht dramatisieren, aber es ist interessant, dass die Bibel das Sterben nicht einfach nur biologisch versteht, sondern da schon, wo ein Mensch sich abgeschnitten sieht von lebendigen Beziehungen. Leben bedeutet, in Beziehungen zu stehen, und wo Beziehungen absterben, da wird es oft gefährlich. Und zu solchen Fluchtwegen sagt Gott, nein, das ist nicht gut für dich. Gerade jetzt, wo du diesen persönlichen Beziehungen, wo die den Austausch so brauchst, die dich durch schwere Zeiten durchtragen, dass du dich jemand anderem auch zumutest. Es ist nicht so leicht, das zu unterscheiden, wann die Einsamkeit hilfreich ist und wann dieser Rückzug uns eben nicht gut tut. Dietrich Bonhoeffer, der ja an einem Predigerseminar in der Zeit des Dritten Reiches Dozent war, der hat dieses Buch geschrieben, manche kennen es, Gemeinsames Leben, und der hat etwas gesagt, das für mich sehr hilfreich ist. Er hat gesagt und geschrieben, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Und wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Wer nicht allein sein kann, hüte sich vor der Gemeinschaft. Aber wer nicht in der Gemeinschaft stehen kann, hüte sich vor dem Alleinsein. Und dann schreibt er, jedes für sich genommen hat tiefe Abgründe und Gefahren. Wer Gemeinschaft ohne Alleinsein will, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle. Wer Alleinsein sucht ohne Gemeinschaft, der steht am Abgrund der Eitelkeit oder auch der Verzweiflung. Wie geht Ihnen das mit dem Rückzug ins Alleinsein und in der Gemeinschaft? Gerade in solch einer Zeit, wo es nicht gut geht. Wie gehen wir damit um? Ich möchte auch dieses Mal, bevor ich einen dritten Punkt nenne aus dieser Geschichte, ja, zum Nachdenken unterbrechen. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, dass ich sehr innerlich so mit Manfred Siebert verbunden bin, mit einem weiteren Lied aus seiner CD, Du bist mein Rabe. Und dieses Mal beleuchtet er die andere Seite. Nicht die Raben, sondern wie ist das mit dem Alleinsein und mit der Gemeinschaft? Sie können beide Texte von heute und letzte Woche auch gleich nochmal auf einem kleinen Kärtchen mitnehmen.
Sich aufzuräumen, sich zu verstehen. dass ein Mensch nur Jahr um Jahr alleine bleibt und einsam wird und sonderbar durchs Leben treibt, dass sich kein Mensch zu ihm gesellt und mit ihm lacht. Das war von Anbeginn der Welt nicht so gedacht. Jeder braucht Zeit, um ohne Hast an einem Schmerz zu tragen, an einer Last. Jeder braucht Zeit, um dann auch still Gott nach dem Weg zu fragen und nach dem Ziel. Doch dass ein Mensch von früh bis spät sich selbst nur hat und ohne Trost durchs Leben geht und ohne Rat, dass sich kein anderer zu ihm stellt und mit ihm weint, das war von Anbeginn der Welt nicht so gemeint. Lass uns die Zeit im Kämmerlein einer dem anderen gönnen für sich allein, und lass uns dann in Freud und Leid teilen, so viel wir können von unserer Zeit. Denn dass ein Mensch es mit uns wagt, der uns vertraut, der mit uns jubelt, mit uns klagt und nach uns schaut, der mit uns hofft und mit uns bangt und mit uns grollt, das war von Anbeginn der Welt schon so gewollt. Und was es dann an Zeit noch gibt, das lass uns denen geben, die keiner liebt. Sie brauchen uns und eigentlich bleibt noch ein ganzes Leben für dich und mich.
Offene Klagen, Fluchtversuche, gute und gefährliche, aber auch Menschen, die mitten in dieser Wüste auf einmal auftauchen können. Ich möchte jetzt noch den Blick darauf richten, was passiert jetzt? Wie geht Gott denn jetzt damit um? Wie geht er mit seinem enttäuschten und lebensmüden Freund um? Und er lässt diesen allerletzten Schritt nicht zu. Elia, du sollst leben. Er überschüttet Elia nicht mit Vorwürfen. Wie kannst du nur so unzufrieden sein? Sei doch dankbar in allen Dingen. Er spricht ihm auch nicht ein erbauliches Wort zu oder ein Bibelvers, der eigentlich immer passen könnte. Das wäre jetzt so wie ein Tropfen auf einer wasserdichten Regenhaut. Er präsentiert ihm auch nicht die Lösung all seiner Probleme. Ahab und die Säbel sind soeben gestorben und das Problem hat sich gelöst. Nein, Gott tut etwas ganz Profanes, so gar nicht Geistliches. Und das ist hier das Interessante. Er schickt ein Boot mit einer Erfrischung. Elia, aufwachen. Hier ist frisches Brot und Wasser. Stärk dich erstmal. Und der Elia, der hätte alles andere erwartet, nur das nicht. Und so muss Gott das Ganze nochmal wiederholen, damit der Elia endlich begreift, dass Gott schon angefangen hat, an ihm zu handeln. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden Schlaf dazwischen liegen, bevor Gott ihm den Auftrag gibt, jetzt weiterzugehen. Aber eins zeigt mir, dass solche Stärkungen, die sind nicht einfach wie Popeyes Spinatdose oder der Zaubertrank bei Asterix. Nein, es braucht Zeit, bis das ankommt. Aber eben anders, als wir es erwarten. In einem anderen Psalm, da bekennt jemand aus eigener Erfahrung, Gott mutet uns manchmal eine Last zu, so würde ich es übersetzen, aber er hilft uns auch, sie zu tragen. Und diese Hilfe, die ist oft ganz natürlicher Art, denn Gott geht es um Seele und Leib. Und so spüre ich es, wie Gott mitten in der Talsohle beginnt, mir eine Erfrischung darzureichen. Vielleicht gar nicht spektakulär und oft gar nicht in direktem Zusammenhang mit meinem Problem. Und Sie kennen solche Erfrischungen mit Sicherheit. So ein Abend so richtig zum Auspowern beim Sport oder sich beim Singen so richtig in die Musik hineinfallen lassen. Eine unerwartete Begegnung mit einem lieben Menschen, wo ich auch noch mal herzhaft lachen kann und alles andere vergessen. Eine spontane Einladung vielleicht nach dem Gottesdienst heute Nachmittag oder dann einfach so einen schönen Tag in der Natur genießen, wieder erwarten in vollen Zügen, ohne dass ich an meinem Problem arbeite. Ich glaube, manchmal sind wir so sehr auf die Lösung unserer Probleme fixiert und merken gar nicht, wie Gott an solchen Stellen schon längst da ist und erkennen ihn oft nicht. Ja, und wie seine Engel manchmal auch ganz menschliche Erscheinungsformen haben, so wie wir das letzte Woche auch mit den Raben gehört haben. Und darin erschöpft sich die Antwort Gottes nicht. Aber es können solche Stärkungen sein, eine Ermutigung, mit der er uns begleitet durch den Weg und auf dem Weg durch die Krise und uns zeigt, ich bin da inmitten deiner Wüste, in deiner ehrlichen Klage, in deinem Weg in die Einsamkeit, aber gerade auch in den Dingen, die dir einfach gut tun. Und wenn wir gleich jetzt zusammen das Abendmahl feiern, dann ist das solch eine Stärkung, nicht nur mit Wasser und Brot, sondern noch mehr. Es ist Jesus selbst, der sich hineingibt in unser Leben. Amen.